Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 5: Weggeworfen.
Aussage von Kieran Woodward bezüglich Gegenständen, die im Müll der 93 Lancaster Road in Walthamstow gefunden wurden. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 23. Februar 2009. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Ich arbeite als Müllmann für das Waltham Forest Council. Es ist eigentlich kein schlechter Job, solange man mit dem Geruch und den frühen Morgenstunden zurechtkommt, auch wenn die Wintermonate, wenn es so richtig kalt ist, sehr unangenehm sein können. Ich musste schon einige Mülltonnen enteisen, nur um sie öffnen zu können. Aber trotzdem, die Bezahlung ist, wenn man alle Boni und Überstunden mit einrechnet, eigentlich ziemlich anständig und in der Regel kann man Feierabend machen, sobald man mit seinen Runden fertig ist. Was bedeutet, dass man weniger Stunden arbeiten muss als der durchschnittliche Bürohampel. Der Nachteil ist nur, dass diese Stunden um einiges unangenehmer sind als alles, was einem passieren kann, wenn man auf irgendwelche Excel-Tabellen starrt. Aber ich bin nicht hier, um über die Vorteile und Probleme der Arbeit bei der Müllabfuhr zu sprechen. Beziehungsweise bin ich hier, um über ein ganz bestimmtes Problem zu sprechen, auf welches ich letztes Jahr gestoßen bin, als ich den Müll der 93 Lancaster Road abholte. Bei meinem Beruf kommt es durchaus vor, dass einem seltsame Dinge über den Weg laufen. Die Leute haben diese seltsame Idee, diese Vorstellung, dass sobald man etwas in den Mülleimer geworfen hat, es aus der Welt ist. Es ist offiziell zum Müll geworden und niemand wird es je wieder sehen. Die Tatsache, dass es jemand aus ihrer Tonne zur Mülldeponie oder zum Recyclinghof bringen muss, kommt ihnen nicht in den Sinn und niemand scheint jemals zu begreifen, dass das, was sie wegschmeißen, noch von Dutzenden Menschen gesehen werden kann, bevor er schließlich für immer verschwindet. Aber nein. Für den Rest der Welt ist das, was einmal weggeworfen wurde, weg. Weit jenseits aller menschlichen Wahrnehmung. Dadurch bekommen Leute, die wie ich bei der Müllabfuhr arbeiten, eine zwar etwas seltsame, aber dafür ehrliche Seite der Menschheit zu Gesicht. Wenn sie zum Beispiel zum Saufen neigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihre Müllmänner besser wissen, wie viel sie tatsächlich trinken als sie selbst. Immerhin müssen wir alle Flaschen leeren. Und ja, wir vergessen sowas nicht und sind manchmal vielleicht auch etwas voreingenommen, wenn auch nicht in Bezug auf die Dinge, an die Sie vielleicht denken. Sie werfen einen Berg grotesker Pornoheftchen weg. Solange die zu ordentlichen Bündeln geschnürt sind, juckt uns das nicht. Aber sollten Sie Katzenstreulose weggeworfen haben, dann haben Sie vermutlich den Hass einiger Müllmänner auf sich gezogen, denen mal ein Sack gerissen ist. Aber ich schweife ab. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass der Sack voller Puppenköpfe mich nicht gestört hat. Ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch. Es war schon unheimlich. Da waren hunderte von kleinen Plastikköpfen, die mich aus dem Sack heraus anstarrten. Aber abgesehen von einem kleinen Riss in der Seite des schwarzen Beutels, waren sie ordnungsgemäß entsorgt worden und der Sack selbst war leicht genug, um ihn einfach in den Müllwagen zu schmeißen. Ich möchte aber anmerken, dass der Sack voll von ihnen war. Er lag neben der grünen Wertstofftonne. Und zuerst dachte ich, es sei nur eine einzelne Puppe, deren Kopf durch den Riss lugte. Aber als ich die Tüte in den Laster warf, riss der Sack weiter auf und ein ganzer Haufen von den Dingern kam zum Vorschein. Ich schätze, es waren mehr als 100 Stück da drin. Sie waren aus hartem Plastik und hatten dieses Kinderpuppengesicht, das für solches Spielzeug typisch ist. Einige von ihnen hatten unterschiedliche Haare, entweder auch aus Plastik oder aufgemalt. So dass es klar war, dass sich hier nicht jemand 100-mal die gleiche Puppe gekauft, geköpft und den Kopf dann in diesen Sack gestopft hatte. Sie sahen sehr ramponiert aus. Allerdings waren das keine Verschleißerscheinungen. Vielmehr wirkte es so, als ob jemand nagelneue Köpfe genommen und sie über rauen Betonboden geschleift hätte, obwohl ich nicht sagen konnte, ob das vor oder nach der Enthauptung stattgefunden hat. Sicher, die Sache war unheimlich, aber die Sonne schien und wir arbeiteten an diesem Tag zu viert, also war es leicht, darüber zu lachen und die Sache abzutun. Neben mir waren dann noch die anderen Jungs. David Attia, Matthew Wilkinson und Alan Parfitt, der den Wagen fuhr. Die ganze Sache führte aber dazu, dass 93 Lancaster Road bei uns fortan nur noch das Puppenhaus war. Wir verbrachten den Rest des Tages damit, geschmacklose Witze über die Sorte Menschen zu machen, die dort leben müssen. Ich sagte ja bereits, dass ihr Müllmann eine Menge Dinge über sie weiß. Okay, also wahrscheinlich trifft das auf die meisten Menschen nicht wirklich zu. Wir kommen jeden Tag an Hunderten von Häusern vorbei. Wer kann schon den Überblick über so viele Menschen behalten? Und wer will das schon? Man lernt aber doch bei einigen Häusern die Augen offen zu halten. Das sind die Art von Häusern, bei denen seltsame oder manchmal sogar gefährliche Dinge weggeworfen werden. Wie schon gesagt, wir wissen wahrscheinlich, ob sie Alkoholiker sind, aber nicht, weil wir sie wie versessen beobachten oder uns um ihre Gesundheit sorgen. Nein, zerbrochene Flaschen, Glasscherben, sowas ist gefährlich und man merkt sich die Häuser, bei denen man darauf aufpassen muss, da sie häufig genug weggeworfen werden. Ich habe einmal gelesen, dass bei der Müllabfuhr zu arbeiten der zweitgefährlichste Beruf in England sei. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich das glauben soll. Ich meine, auf dem ersten Platz waren Landwirte. Aber man sieht seinen Soll an Verletzungen bei dem Job. Also lernt man die Augen offen zu halten und sich einen mentalen Vermerk zu machen, vor welchen Häusern man sich in Acht nehmen sollte. Nach diesem Tag wurde das Puppenhaus zu einem dieser Häuser für uns. Weniger wegen irgendeiner bekannten Gefahr, aber wenn jemand mal einen Sack mit so seltsamen Sachen wie diesen hier wegwirft, kann man nicht wissen, was er sonst noch wegwerfen könnte. Außerdem hatte Alan nun ja einen etwas verqueren Sinn für Humor. Und er war begeistert von den Puppenköpfen. Nachdem wir ihm davon erzählt hatten, hielt er den Wagen an und stieg aus, um sie sich anzusehen. Danach hat er uns gebeten, die 93 im Auge zu behalten. Und das taten wir auch. In den nächsten Wochen nahm ich mir bei unseren Stopps an der 93 immer 1-2 Sekunden mehr Zeit, um die Behälter nach etwas Seltsamem zu durchsuchen. Aber nichts schien soweit ungewöhnlich. Alan war besonders enttäuscht, aber das war eigentlich nichts, woran wir wirklich einen Gedanken verschwendeten, also machten wir mit der Arbeit weiter und dachten nicht mehr wirklich darüber nach. Das ging so für ein paar Monate und der ganze Puppenkopfvorfall kam eigentlich nicht mehr wirklich zur Sprache, außer während interessanten Gesprächen in der Recyclinganlage. Allerdings glaubte uns niemand wirklich die Geschichte und wenn doch, dann versuchten sie sofort das Ganze mit einer ihrer eigenen Geschichten von bizarren Funden zu toppen. Es war Anfang Frühling, als wir den nächsten seltsamen Beutel aus der Lancaster Road 93 in die Hände bekamen. Es war wieder ein unmarkierter, schwarzer Müllsack, der neben der Wertstofftonne lag. Als ich ihn sah, wusste ich sofort, dass es wieder etwas Seltsames war. Der Sack war zu wohl geformt, als dass er mit dem üblichen Abfallsortiment gefüllt sein konnte. Als ich ihn aufhob, stellte ich fest, dass er auch viel zu leicht war. Er schien fast nichts zu wiegen, war aber prall gefüllt mit etwas, das wie eine ganze Menge Papier aussah. Ich warf den anderen einen Blick zu und sagte ihnen, dass wir wohl wieder was Seltsames hätten. David und Matt fingen dann darüber zu diskutieren, ob wir den Sack aufmachen sollten, da dieser keinen Riss zu haben schien, so wie der letzte, bis schließlich Alan nach hinten kam, um zu sehen, warum wir so lange brauchten. Er wusste, an welcher Adresse wir waren, und man konnte in seinen Augen sehen, dass er gehofft hatte, dies sei der Grund für die Verzögerung. Ein Blick in sein Gesicht genügte und ich wusste, dass wenn wir den Sack nicht aufmachten, er es tun würde. Ich schaute zum Haus hinauf, um zu sehen, ob uns jemand beobachtete, aber die 93 war ganz am Anfang unserer Route, also war es noch sehr früh am Morgen und alle Lichter waren aus. Es gab kein Anzeichen von Bewegung, also öffnete ich ganz vorsichtig den Sack. Er war voll mit Papier, wie ich erwartet hatte. Es schien ein einzelner Streifen aus dickem, weißem Schreibpapier zu sein, vielleicht 1 Zentimeter breit. Das Papier war lang, so lang, dass es so aussah, als ob die ganze Tüte nur mit diesem einen Streifen Papier gefüllt war, aufgewickelt und zerknüllt, damit es hineinpasste. Auf dem Papier konnte ich Worte in einer anderen Sprache lesen. Ich glaube, es war Latein. Matt, der katholisch erzogen worden war und noch nie die Klappe halten konnte, sagte, er würde die Worte wiedererkennen und behauptete, es sei das Vaterunser. Immer und immer wieder. Er war auch ziemlich verärgert darüber, weil die Ränder des Papiers an einigen Stellen angesenkt aussahen, so als wären sie über eine Kerze oder ein Feuerzeug gehalten worden. Er zögerte sogar, es zum restlichen Müll zu werfen, aber da wir nichts sonst machen konnten, wanderte der Sack schließlich in den Wagen. Alan lächelte den Rest unserer Schicht und er schwingte eine Freude mit, die mich, ehrlich gesagt, ein wenig verunsicherte. Meiner Meinung nach war dieser Fund eine kleine Enttäuschung nach den Puppenköpfen, aber die Art und Weise, wie die anderen darauf reagiert hatten, machte mich nervös. Mit dem dritten Sack begannen sich die Dinge wirklich zu verändern. Es war 14 Tage nach dem Sack mit dem Gebetszettel. Als wir uns der 93 näherten, bemerkte ich, dass ein weiterer Sack neben den Mülltonnen lag. Die anderen bemerkten das offensichtlich auch, denn es wurde auf einmal sehr still. Die vorherigen Male waren die Säcke der einzige Müll gewesen, der nicht in den Tonnen war. Also hatte ich wenig Zweifel daran, dass wir es wieder mit gruseligem Abfall zu tun hatten. Alan machte den Motor aus, als wir auf der Höhe des Hauses waren, und stieg aus. Was auch immer in diesem Sack sein sollte, er wollte es sehen. Der Sack spannte sich, ganz wie die anderen, aber seine Oberfläche sah irgendwie uneben aus. Wir alle starrten ihn einige Sekunden lang an, bevor mir klar wurde, dass die anderen darauf warteten, dass ich ihn aufhob. Ich hatte schließlich auch die anderen aufgehoben und anscheinend war das jetzt, wie die Sache ablaufen sollte. Es fühlte sich fast schon wie ein Ritual an. Also ging ich hinüber und hob ihn vom Boden hoch. Er war schwerer als der letzte und er gab ein Geräusch von sich, als würde darin Sand oder Kies verrutschen oder vielleicht war es eher eine Art Klappern. Ich begann den Sack zu meinen Kollegen zu tragen, um ihn mit ihnen zusammen zu öffnen, aber ich blieb mit dem Boden des Beutels versehentlich an einer niedrigen Ziegelmauer am Rand des kleinen Vorgartens hängen. Der schon fast zum Bersten gefüllte Sack riss daher leicht auf. Aus dem frischen Loch fielen Zähne, Hunderte, Tausende von Zähnen. Sie bildeten einen weiß-gelben Wasserfall, schlugen auf das Pflaster auf und formten einen Haufen von erstaunlicher Größe. Als der Sack endlich leer war, standen wir nur schweigend da und starrten auf den Berg von Zähnen, der nun vor uns auf dem Boden lag. Für mich sahen sie wie menschliche Zähne aus, aber ich war nicht gerade ein Experte und ich wollte auf keinen Fall genauer nachschauen. Schließlich brach David die Stille, indem er sich laut in einen nahegelegenen Abfluss erbrach, und ich wich von dem grausigen Haufen zurück. Sogar Alan sah erschüttert aus. Ich nehme an, dass manche Dinge beunruhigend sind, selbst wenn man ein Faible für düstere Dinge hat. Wir riefen die Polizei an. Es gibt noch eine Sache, die die Leute immer über Müllmänner vergessen. Wir sind durchaus in der Lage, die Polizei zu rufen, wenn wir sehen, dass offensichtlich illegales Zeug weggeworfen wird. Normalerweise machen wir uns nicht die Mühe, wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber dafür haben wir die Polizei gerufen. Sie kamen erstaunlich schnell und ich vermute, dass die Sache sie noch mehr beunruhigte als uns. Einer von ihnen nahm unsere Aussagen auf, während die andere zum Haus selbst ging, um nach den Bewohnern zu sehen und zu erfahren, ob sie etwas über die Zähne wissen. Wir waren alle angespannt, als die Beamtin an die Tür klopfte und versuchten einen guten Blick auf die Person zu bekommen, die ihr die Tür aufmachte. Nach all dem wollten wir uns auf keinen Fall die Chance entgehen lassen, einen Blick auf die Bewohner der Lancaster Road 93 zu erhaschen. Schließlich öffnete sich die Tür und eine alte Frau stand da im frühen Morgenlicht. Sie blinzelte und war sichtlich erschrocken, die Polizei zu sehen. Es ist wohl unnötig zu sagen, dass die alte Dame und ihr Mann keine Ahnung von den seltsamen Säcken hatten, die in ihrem Müll aufgetaucht waren, und sie schienen richtig aufgebracht zu sein, als sie die Details erfuhren. Die Polizei verbrachte gut 10 Minuten damit, alle Zähne einzusammeln, und wir wurden wieder angewiesen, mit unserer Tour weiterzumachen. Ich habe keine Ahnung, ob oder was bei der Untersuchung herausgekommen ist. Auf jeden Fall habe ich nie wieder davon gehört. Falls die anderen nochmal kontaktiert worden sind, haben sie es nicht erwähnt. Und das war's dann auch für eine Weile. Wir hielten die Augen offen, wann immer wir die Lancaster Road hinunterfuhren, aber wir begegneten keinen weiteren ominösen Müllsäcken mehr. Ich dachte, vielleicht hätte der Einsatz der Polizei denjenigen abgeschreckt, der sie hinterlassen hatte. Vielleicht hatte die Polizei auch den Übeltäter gefasst und es uns nur nicht gesagt. Mir fiel allerdings auf, dass es Alan nicht gut ging. Er kam oft zu spät zu seiner Schicht und wenn er dann endlich da war, wirkte er erschöpft und mürrisch, schnauzte jeden an und wies jeden unhöflich ab, der fragte, wie es ihm ging. Diese Gemütslage schien sich sogar noch zu verschlechtern, wenn wir uns dem Ende der Lancaster Road näherten, und manchmal beschleunigte er den Wagen ein wenig, sodass wir rennen mussten, um Schritt zu halten. Ich stellte ihn schließlich zur Rede, nachdem ich im Eiltempo über den Bordstein gestolpert war und mir den Knöchel verstaucht hatte, und sagte ihm, dass ihn ganz offensichtlich etwas beschäftigte und er entweder darüber reden oder er darüber hinwegkommen sollte. Er wurde sehr ruhig und sagte, er hätte die 93 einige Nächte lang beobachtet. Sagte, er wolle denjenigen sehen, der das Zeug dort abstellte, dass er es wissen müsse. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht Ärger zu Hause oder Depression, aber das hier hat mich etwas überrumpelt. Ich habe ihm gesagt, dass es eine wirklich schlechte Idee sei, dass, wenn die Polizei noch ermittelte, sie ihn höchstwahrscheinlich als Schuldigen ausmachen würden, und selbst wenn sie es nicht täten, könnte das alte Ehepaar aus der 93 ihn genauso gut wegen Belästigung oder Stalking verhaften lassen. Alan nickte und murmelte etwas Zustimmendes, während ich sprach, aber ich konnte sehen, dass er mir nicht wirklich zuhörte. Er wiederholte nur, dass er es einfach wissen müsse. Er sagte mir, dass er vorsichtig sein würde, als ob mich das beruhigen sollte. Das tat es nicht. Aber ich konnte sehen, dass ich es ihm nicht ausreden können würde, und das Gespräch endete mit einem unangenehmen Schweigen. Was ich ihm nicht erzählt hatte, war, dass ich ein- oder zweimal fast das Gleiche getan hätte. Die Sache hatte etwas an sich, das über alles hinausging, was mir bisher begegnet war. Etwas, das... Ich weiß es nicht. Es zog mich fast so sehr an, wie es mich abstieß. Fast. Aber nicht genug, damit ich diesen Plan tatsächlich in die Tat umsetzte. Wenn ich noch mehr Überzeugung brauchte, dass das die richtige Entscheidung gewesen war, brauchte ich mir nur Alan anzusehen. Mit der Zeit wurden die Tränensäcke unter seinen Augen immer tiefer und ich konnte beobachten, wie er im Laufe eines Vormittags ein halbes Dutzend Energy Drinks hinunterkippte, nur um seine Schicht durchzustehen. Ich hätte zu unserem Manager gehen können, aber selbst dann war Alan immer noch ein Freund und ich wollte nicht derjenige sein, der ihn in irgendwelche Schwierigkeiten bringt. Letztendlich spitzte sich die Lage aber doch zu. Alan schlief am Steuer des Wagens ein und fuhr ihn in ein geparktes Auto. Niemand wurde verletzt und der Wagen war zu langsam, um wirklich Schaden anzurichten, aber es war genug, um ihn zu feuern. Wir waren alle traurig darüber, ihn gehen sehen zu müssen, aber um ehrlich zu sein, war er am Ende ziemlich unangenehm geworden. Und niemand vergoss wirklich eine Träne darüber. Unsere Crew bekam danach ein neues Mitglied, einen Jungen namens Guy Wortman, und das Leben ging relativ normal weiter. Zumindest für eine Weile. Dann, am 8. August letzten Jahres, morgens um 2.09 Uhr, wurde ich von einer SMS von Alan geweckt. Sie lautete einfach, gefunden. Ich schickte ihm sofort eine SMS zurück. Was hatte er gefunden? Denjenigen, der die Säcke hinterlassen hatte? Hatte er einen anderen abgelegt? Keine Antwort. Ich schickte Alan erneut eine Nachricht, um ihn zu fragen, ob es ihm gut ginge. Ehrlich gesagt schickte ich ihm diese Frage viele Male, aber ich bekam nie eine Antwort. Ich habe es mit Anrufen versucht, aber niemand nahm ab. Als aus den Minuten Stunden wurden, wandelte sich das flaue Gefühl in meinem Magen zu Sorgen und schließlich zur düsteren Gewissheit, dass Alan weg war. Außerdem war mir klar, dass ich selbst zur Lancaster Road 93 gehen musste, um es mit eigenen Augen zu sehen. Ich zog meinen Mantel an und ging hinaus in die Nacht. Ich lief langsam, fast schon widerwillig, sodass bereits der Morgen graute, als ich dort ankam. Ich wusste bereits, was ich dort finden würde, und ich behielt recht. Es gab kein Anzeichen von Alan oder von wem auch immer er gesehen haben könnte. Es gab aber einen neuen Müllsack, der dort an seinem üblichen Platz lag. Er war voll und diesmal war der obere Teil mit einem dunkelgrünen Band zugebunden, das fast wie ein altmodisches Weihnachtsgeschenk mit einer Schleife versehen war. Er war genauso prall gefüllt wie der letzte. Ich hob den Sack hoch, der sich als ziemlich leicht herausstellte, und öffnete die Schleife. Als ich in den Sack blickte, konnte ich etwas Weißes sehen, das im Sack herumrutschte, und für eine Sekunde war ich mir sicher, dass es noch mehr Zähne waren. Als ich jedoch genauer hinsah, erkannte ich, was es wirklich war. Verpackungschips aus Styropor. Genug, um die Tüte bis zum Rand zu füllen. Ich war fast erleichtert, bis mir klar wurde, dass da noch etwas anderes drin war. Etwas, das es schwerer machte als ein Beutel voller Styropor. Ich schloss meine Augen und griff hinein, völlig in der Erwartung, etwas Schreckliches darin zu finden. Stattdessen konnte ich kaltes Metall fühlen und ich zog einen faustgroßen Klumpen aus, ich glaube, es muss Kupfer oder Bronze gewesen sein, aus dem Sack. Er hatte die grobe Form eines Herzens, eines echten Herzens, kein Valentinsherz. Es fühlte sich kalt an, als hätte ich es gerade aus der Tiefkühltruhe geholt, und es klebte fast an meiner Haut. Auf einer Seite war der Name Alan Parfit eingraviert. Die Buchstaben waren mit maschinenartiger Präzision graviert worden. Das war das letzte Zeichen von Alan, das ich je finden konnte. Soweit ich weiß, wurde er seitdem nie wieder gesehen. Ich gab den Metallklumpen einem Freund von mir, der bei der medizinischen Abfallentsorgung arbeitete und mir noch einen Gefallen schuldig war. Ich bat ihn, ihn mit einer der nächsten Lieferungen zu entsorgen, da die Verbrennungsöfen für medizinische Abfälle heißer brennen als alle anderen, zu denen ich Zugang habe. Ich dachte mir, das sei meine beste Chance, das Ding sicher loszuwerden. Ich war immer noch die Lancaster Road auf meiner Route, aber seitdem sind keine seltsamen Säcke mehr an der 93 aufgetaucht. Die meiste Zeit versuche ich, die Sache einfach zu vergessen. Ende der Aussage. Es ist schön, auf eine Aussage zu stoßen, bei der die meisten Angaben leicht überprüfbar sind. Neben der eigentlichen Aussage gab es zusätzlich noch kürzere Aussagen von David Ataya und Matthew Wilkinson, die den Inhalt der ersten drei Müllbeutel sowie das Verhalten von Alan Parfit vor seiner Kündigung bestätigten. In einem untypischen Anflug von Verständnis moderner Technologie hatte meine Vorgängerin genügend gesunden Menschenverstand, eine Kopie des letzten Textgesprächs zwischen Alan Parfit und Herrn Woodward anzufertigen. Ich habe Martin letzte Woche ein Follow-up-Gespräch mit Herrn Woodward führen lassen, das aber wenig Erhellendes zutage brachte. Anscheinend gab es keine weiteren Müllsäcke bei der Nummer 93 und in der Zwischenzeit hatte er viele der seltsamen Aspekte seines Erlebnisses weitgehend verdrängt. Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht viel erwartet, da die Menschen dazu neigen, mit der Zeit Dinge zu vergessen, an die sie lieber nicht glauben würden. Aber zumindest war Martin dadurch für einen Nachmittag nicht im Institut, was immer eine willkommene Abwechslung ist. Sascha hatte mehr Glück, als sie den alten Polizeiberichten nachging. Alan Parfit wurde von seinem Bruder Michael am 20. August 2009 als vermisst gemeldet und sein Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Der Bericht der Wachtmeister Suresh und Altman konnte die Existenz des Müllbeutels voller Zähne bestätigen, allerdings fanden sich darin keine weiteren Details, da es nie zu einer Verhaftung gekommen ist, geschweige denn, dass ein Verdächtiger ausgemacht werden konnte. Der medizinische Bericht über die Zähne selbst beinhaltet allerdings ein rätselhaftes Detail. Es konnte bestätigt werden, dass es sich um menschliche Zähne handelte und sie befanden sich, soweit es das Labor sagen konnte, alle in unterschiedlichen Stadien des Verfalls und passten zu keinem verfügbaren zahnärztlichen Aufzeichnungen. Darüber hinaus handelte es sich bei allen 2780 von ihnen um den exakt gleichen Zahn. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist in der deutschen Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben in einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.